Also mein Vortrag ist überschrieben, wenn wir untreu werden, bleibt er treu. Und das ist mir jetzt ganz wichtig, bleibt er treu. Das ist die Betonung. Und diese Stelle, die habe ich ja nicht selber erfunden, sondern die steht in der Bibel, 2. Timotheus, Kapitel 2, Vers 9 bis 13. Und ich möchte das zunächst gerade lesen. Aber das Wort Gottes ist nicht gekettet. Darum ertrage ich alles standhaft um der Auserwählten willen, damit auch sie die Errettung erlangen, die in Christus Jesus ist mit ewiger Herrlichkeit. Ja, glaubwürdig ist das Wort. Wenn wir mitgestorben sind, so werden wir auch mitleben. Wenn wir standhaft ausharren, so werden wir mitherrschen. Wenn wir verleugnen, so wird er uns auch verleugnen. Wenn wir untreu sind, so bleibt er doch treu. Er kann sich selbst nicht verleugnen. Darf ich euch vorstellen, dass ist Gaston. Kein Grashopper, sondern ein Graskopf. Okay. Gaston, ich hätte natürlich auch sagen können, das ist Brad oder Kurt oder Andy oder Thomas. Ja. Okay. Genau. Gaston, das ist ein hoffnungsloser Fall. Nein, er war ein hoffnungsloser Fall. Denn dieser Gaston, er lag da unten irgendwo in einem Raum und wurde vergessen. Und eines Tages kommt unsere Tochter und sagt, er ist vergessen gegangen. Der ist ja völlig ausgetrocknet. Alles war dürr. Keine Haare mehr, nichts mehr. Ende Schluss. Ja, nur noch in den Abfalleimer schmeißen. Ein hoffnungsloser Fall. Aber wie ihr seht, Gaston hat wieder Haare. Im Moment nicht geschnitten, aber doch, er hat Haare. Unglaublich. Ja, wenn ich das jetzt sage, dann sagen alle, ja, ja, Gaston kann gut reden. Er steht da und sagt, schaut mal her, ich habe wieder Haare. Ja, 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 du hast wieder Haare. Nein, ich hatte keine Haare mehr, da war nichts mehr, alles vertrocknet. Na, der kann gut reden. Ja, vielleicht denkt ihr, das stimmt gar nicht. Der hat einen genommen, der hatte gar kein Problem. Oder das Problem war nicht so groß wie bei mir. Und das genau ist unser Problem. Und damit möchte ich anfangen. Die Unfassbarkeit von Gottes Treue. Wenn wir auch in das Universum blicken und uns bewusst werden, wie unendlich das Weltall ist und wie verschwindend klein wir darin selber vorzufinden sind, so übermannt uns manchmal doch ein Gefühl der Unzulänglichkeit. Ja, wir wissen, was mit Unendlichkeit gemeint ist. Und dennoch mögen wir es mit dem Verstand nie erfassen. Und so geht es uns auch im Blick auf Gottes Treue, wenn wir darüber nachdenken. Ja, wir wissen grundsätzlich, was damit gemeint ist, aber wir können sie nie wirklich erfassen. Und das hindert uns natürlich nicht daran, weiterhin über Gottes Treue nachzudenken. So schreibt zum Beispiel Paulus im Epheserbrief Kapitel 3, ich lese da die Verse 14 bis 21. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, von dem jedes Geschlecht im Himmel und auf Erden den Namen erhält, dass er euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gebe, durch seinen Geist mit Kraft gestärkt zu werden an dem inneren Menschen, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, damit ihr in Liebe gewurzelt und gegründet dazu fähig seid, mit allen Heiligen zu begreifen, was die Breite, die Länge, die Tiefe und die Höhe sei und die Liebe des Christus zu erkennen. Und jetzt kommt's. Die doch alle Erkenntnis übersteigt, damit ihr erfüllt werdet bis zur ganzen Fülle Gottes. Dem aber, der weit über die Maßen mehr zu tun vermag, als wir bitten oder verstehen, gemäß der Kraft, die uns wirkt. Ihm sei die Ehre in der Gemeinde in Christus Jesus auf alle Geschlechter der Ewigkeit der Ewigkeiten. Amen. So schreibt Paulus. Ja, die Liebe, sie ist für uns nicht wirklich fassbar, aber das hindert uns nicht daran, über die Liebe nachzudenken. Nun wird uns aber genau diese Unfähigkeit, Gottes Treue vollends zu erfassen, zu einem ständigen Fallstrick der Versuchung, nämlich mit der Frage, kann es sein, dass meine tatsächliche Untreue Gottes versprochene Treue auflösen könnte? Wenn wir dann in der Bibel lesen, dass Gott trotz unserer Untreue uns gegenüber treu bleibt, so geraten wir womöglich in die Gefahr eines frommen Zweckoptimismus anstelle einer biblischen Heilsgewissheit. Ein Zweckoptimismus, was ist das? Als meine Tochter kam und mir das erzählte, ja, der ist vertrocknet, aus, Ende, ja, den können wir ja wegschmeißen, habe ich gesagt, nein, wir nehmen jetzt den Gaston, holen ein Glas, füllen es mit Wasser und stellen ihn auf. Der kommt wieder. Aber wisst ihr was, das war reiner Zweckoptimismus. Ich habe es selber nicht geglaubt. Ich habe es nur getan, weil ich ja nicht wollte, dass meine Tochter enttäuscht ist. Und ich war selber erschrocken, als dann tatsächlich Gaston wieder Haare hatte. Das ist Zweckoptimismus. Das ist nicht Heilsgewissheit. Wir tun etwas, weil es ja irgendwo so in der Bibel steht. Ja, Gott ist treu, es steht ja in der Bibel. Und dann kommen wir mit irgendwelchen Durchhalteparolen, beginnen aber unmerklich Gottes Wort zu relativieren. Das heißt, wir passen den Aussagegehalt der tatsächlichen Aussage unserem wackeligen Glauben an. Eben ein Glaube, der durchzogen ist von Kleinglaube, ja sogar Unglaube. Das Problem ist aber nicht, wie wir meinen könnten, Gottes mögliche Untreue und auch nicht unsere tatsächliche Untreue. Das Problem ist vielmehr unser fehlendes Vertrauen in das, was uns die Heilige Schrift eindeutig lehrt. Wir sollten uns daher jederzeit an das erinnern, was Dietrich Bonhoeffer sehr schön sagt. Ein Christ weiß, Gottes Wort in Jesus Christus spricht ihn schuldig, auch wenn er nichts von eigener Schuld spürt. Und Gottes Wort in Jesus Christus spricht ihn frei und gerecht, auch wenn er nichts von eigener Gerechtigkeit fühlt. Der Christ lebt ganz von der Wahrheit des Wortes Gottes in Jesus Christus. So ist die Herausforderung für uns, dass wir uns ganz auf die Heilige Schrift verlassen. Und zwar gegen unseren Verstand, gegen unsere Gefühle, dass uns die Heilige Schrift prägt. Wir haben es gehört in den verschiedenen Vorträgen. Wir dürfen auch nicht unsere Erfahrung zur Grundlage für die Interpretation von Bibelstellen machen. Es ist umgekehrt. Erfahrungen sollten nicht durch ein Bauchgefühl oder durch irgendwelche Ansichten und Meinungen beurteilt werden, sondern ebenso allein an der Heiligen Schrift. Wie denn, schreibt Paulus im Römerbrief, wenn auch etliche untreu waren, hebt etwa ihre Untreue die Treue Gottes auf? Das sei ferne. Vielmehr erweist sich Gott als wahrhaftig. Das ist die Wahrheit aus der Bibel. Und in diesen Ausführungen legen wir den Schwerpunkt vor allem auf die göttliche Zusage. Gott ist treu. Und zwar trotzdem und in gewissem Sinn erst recht auch dann, wenn wir untreu sind. Wie wir die Gewissheit dieser Aussage gegen alle Widerstände, unsere eigenen Gefühle und Wahrnehmungen stärken und festigen können, soll nun nachfolgend aufgezeigt werden. Und wir heften dabei unsere Blicke auf den dreieinigen Gott. Die Treue Gottes entspricht seinem Wesen. Ja, eine der großen Schwierigkeiten, weshalb wir uns schwer tun zu glauben, dass Gott den Gläubigen immer treu bleibt, liegt wohl darin begründet, dass die Tugend der Treue in unserer modernen Gesellschaft als Grundwert viel Boden verloren hat. Die zunehmende Mobilität, zum Beispiel Wohnortswechsel, fördert diesen Umstand. Beziehungen sind weitgehend kurzfristiger Natur, sei es in der Nachbarschaft, im Vereinsleben oder auch am Arbeitsplatz. Doch nicht nur das. Auch die engsten Beziehungsfelder wie die Familie sind davon mehr oder weniger stark betroffen. Bis hin, dass auch Ehen nicht mehr einer vorbehaltlosen Verbindlichkeit verschrieben sind. Doch auch unsere Mediengesellschaft unterstützt das Misstrauen in die Treue. Was ist überhaupt noch glaubwürdig? Wem kann man Vertrauen schenken? Welche Versprechen sind aufrichtig und ehrlich, zumindest ehrlich gemeint? Doch für Gott ist Treue grundlegend. Sie entspricht seinem Wesen. Und er gibt uns das auch höchst leidenschaftlich zu verstehen, wenn er selber die Beziehung zwischen ihm und seinem Volk, den Gläubigen, als Ehe beschreibt. Und zwar als eine Ehe, an der er in allen Konflikten treu festhält. Und dies, obwohl das Volk Israel selber im höchsten Maß untreu gewesen ist. Ich lese da nur eine Stelle aus Jesaja, Kapitel 54, die Verse 5 bis 8. Denn dein Schöpfer ist dein Ehemann. Herr der Herrscharen ist sein Name. Und dein Erlöser ist der Heilige Israels. Er wird Gott der ganzen Erde genannt. Denn wie eine verlassene und im Geist bekümmerte Frau wird der Herr dich rufen, wie die Frau der Jugendzeit, wenn sie verstoßen ist, spricht dein Gott. Einen kleinen Augenblick habe ich dich verlassen, aber mit großer Barmherzigkeit werde ich dich sammeln. In überwallendem Zorn habe ich einen Augenblick mein Angesicht vor dir verborgen. Aber mit ewiger Gnade will ich mich über dich erbarmen, spricht der Herr, dein Erlöser. Ja, und dieses Wesen Gottes im Blick auf die Treue. Gott ist nicht nur in gewissen Momenten oder Situationen treu, sondern seine Treue erstreckt sich auf sein ganzes Handeln. Seine Treue ist also allumfassend und nicht bloß punktuell. Dazu Psalm 33, 4. Denn das Wort des Herrn ist wahrhaftig und all sein Tun ist Treue. Nicht nur die Möglichkeit, nicht nur ich bin es vielleicht, sondern sein Tun ist Treue. So wird Gott beschrieben. Man kann auch noch 5. Mose 32, 4 dazu nehmen. Er ist der Fels. Vollkommen ist sein Tun. Ja, alle seine Wege sind gerecht. Ein Gott der Treue und ohne Falsch. Gerecht und aufrichtig ist er. Aber weiter. Gott verpflichtet sich sogar gegenüber uns Menschen zur Treue, auch im Fall von ihm entgegengebrachter Untreue. Dazu Psalm 89, 34. Aber meine Gnade will ich ihm nicht entziehen und meine Treue nicht verleugnen. Und dieses Aber bezieht sich dann auf das vorhergehende Wort, wo es heißt, ja, und wenn er dann abweicht vom Gesetz, und dann kommt's. Er will ihn züchtigen, aber meine Gnade will ich ihm nicht entziehen und meine Treue nicht verleugnen. Ja, da haben wir wieder die Parallele zu dem Vers bei Timotheus. Und noch weiter. Gott selber ist unwandelbar, auch in seiner Treue. Dazu Psalm 100, Vers 5. Denn der Herr ist gut. Seine Gnade währt ewiglich und seine Treue von Geschlecht zu Geschlecht. Unwandelbar. Ja, wir können uns das schwerlich vorstellen, wenn wir auf uns selber blicken. Aber wir reden jetzt von Gott. So ist er. Wenn er sagt, ich bin treu, dann sagt er nicht nur, ich gebe mir Mühe, treu zu sein. Er sagt, ich bin es. Und die Geschichte, so wie sie uns ja in der Bibel aufgezeichnet ist, beweist das ja. Nun, ein weiterer Punkt. Nicht nur einfach das Wesen, sondern hier etwas noch Grundlegendes. Die Treue Gottes entspricht dem Amt Jesu. Für uns ein ganz wichtiger Punkt. Wenn Gott selber von seinem Wesen her Treue ist, so wie er auch in Person Gerechtigkeit, Wahrheit und Liebe verkörpert, woher wissen wir denn, dass diese Treue auch uns Sündern zugute kommt? Und wie wird uns seine Treue zugeführt? Nun, das Amt des Hohenpriesters, wie es uns im Alten Testament vorgezeichnet ist, hat unter anderem die Funktion, dass dem Volk die Treue Gottes zugesprochen bzw. von Gott erbeten wird. Im Neuen Testament wird uns dann vor allem im Hebräerbrief gezeigt, dass Jesus Christus der Hohepriester ist, der eben durch dieses Amt uns Gottes Treue versichert. Ich lese dazu Hebräer Kapitel 4, Verse 14 bis 16. Da kommt das Staunen zum Ausdruck. Da wir nun einen großen hohen Priester haben, der die Himmel durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis, denn wir haben nicht einen hohen Priester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. So lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe. Ja, und Jesus hat auch die uneingeschränkte Kompetenz und Autorität als Hohepriester für uns einzutreten und uns durch diesen Fürbittedienst vollkommen zu retten. Dazu zwei Bibelstellen, wiederum natürlich Hebräerbrief. Zuerst Kapitel 7, Vers 24 und 25. Jesus aber hat, weil er in Ewigkeit bleibt, ein unübertragbares Priestertum. Daher kann er auch diejenigen vollkommen erretten, die durch ihn zu Gott kommen, weil er für immer lebt, um für sie einzutreten. Weil er immer lebt, um für sie einzutreten. Das bist du und das bin ich. Hebräer 9, 24. Denn nicht in ein mit Händen gemachtes Heiligtum, in eine Nachbildung des Wahrhaftigen, ist der Christus eingegangen, sondern in den Himmel selbst, um jetzt für uns vor dem Angesicht Gottes zu erscheinen. Er erscheint nicht einfach vor dem Angesicht Gottes, weil es ihm dort gefällt. Natürlich gefällt es ihm. Aber hier steht, weil er, um jetzt für uns vor dem Angesicht Gottes zu erscheinen. Das ist der entscheidende Punkt. Für uns. Ganz besonders im Blick auf unsere Sünden haben wir, die Gläubigen, einen treuen Fürsprecher in Jesus Christus. Wie uns gerade auch ja im ersten Johannesbrief deutlich gezeigt wird. Das heißt, wir müssen unsere Sünden nicht heuchlerisch verdrängen. Wir können und brauchen auch nicht Jesus etwas vormachen. So heißt es nämlich, ich lese da die Stelle 1. Johannes 1, 8 bis Kapitel 2, Vers 1. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Und wir dürfen die absolute und uneingeschränkte Gewissheit haben, dass alles, worum Jesus seinen himmlischen Vater bittet, auch Erhörung findet. Das ist natürlich ganz entscheidend. Aber wenn er für uns eintritt, für uns bittet, dann nicht in einer Ungewissheit. Und wir können uns dessen so sicher sein, weil der Sohn und der Vater völlig eins sind und Jesus nur das sagt und tut, was in völliger Übereinstimmung mit seinem himmlischen Vater ist. Dazu die Stelle Johannes, Kapitel 12, Verse 49 und 50. Da sagt Jesus, denn ich habe nicht aus mir selbst geredet, sondern der Vater, der mich gesandt hat. Er hat mir ein Gebot gegeben, was ich sagen und was ich reden soll. Und ich weiß, dass sein Gebot ewiges Leben ist, nicht die 10 Gebote. Sein Gebot ist ewiges Leben. Darum, was ich rede, das rede ich so, wie der Vater es mir gesagt hat. Das Gebot ist ewiges Leben für uns. Worin aber besteht nun das Kernanliegen von Jesu Fürbittedienst zu unseren Gunsten? Es geht nicht bloß darum, das haben wir schon gehört, dass unsere Probleme einfach verschwinden, dass uns dieser oder jener fromme Wunsch erfüllt wird. Es geht um viel mehr. Es geht konkret um unseren Glauben. Dass wir trotz unerfüllter irdischer Wünsche den Glauben nicht verlieren. Es geht um unseren Glauben, unsere Beziehung. Ja, wir haben es gehört, alle diese Dinge, die an uns herangetragen werden, die uns treffen, sei es selber verschuldet, sei es an uns herangetragen, alle diese Dinge helfen uns letztlich in dieser Beziehung zu wachsen. Es geht immer um den Glauben. Gott bewahrt unseren Glauben. Und das wird sehr liebevoll und eindrücklich von Jesus in dem sogenannten hohepriesterlichen Gebet in Johannes 17 formuliert. Und ich möchte doch diesen Abschnitt lesen. Es sind Ausschnitte aus Johannes 17. Aber hören wir einmal, was Jesus hier sagt. Gleich wie du ihm, das heißt dem Sohn, Vollmacht gegeben hast über alles Fleisch, damit er allen ewiges Leben gebe, die du ihm gegeben hast. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbar gemacht, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie waren dein und du hast sie mir gegeben und sie haben dein Wort bewahrt. Nun erkennen sie, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir kommt. Denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben. Und sie haben sie angenommen und haben wahrhaft erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin und glauben, dass du mich gesandt hast. Und jetzt, ich bitte für sie. Nicht für die Welt bitte ich, sondern für die, welche du mir gegeben hast, weil sie dein sind. Und alles, was mein ist, das ist dein, und was dein ist, das ist mein. Und ich bin in ihnen verherrlicht. Und ich bin nicht mehr in der Welt. Diese aber sind in der Welt. Und ich komme zu dir. Heiliger Vater, Bewahre sie in deinem Namen, die du mir gegeben hast, damit sie eins seien, gleich wie wir. Als ich bei ihnen in der Welt war, bewahrte ich sie in deinem Namen. Die du mir gegeben hast, habe ich behütet, und keiner von ihnen ist verloren gegangen, als nur der Sohn des Verderbens, damit die Schrift erfüllt würde. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Heilige sie in deiner Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Ich bitte aber nicht für diese allein, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben werden. Ja, das sind nun wir. Stellt euch vor, hier bittet Jesus für dich und für mich. Diese Bitte ist für uns, zu unseren Gunsten. Ich bitte aber nicht für diese allein, für die Apostel, für die Jünger, mit denen er zusammen war, sondern auch für die, welche durch ihr Wort, das Neue Testament, an mich glauben werden. Durch die Worte der Apostel, wie sie uns aufgeschrieben sind in der Bibel. Für die bittet Jesus. Ja, wir haben einen Fürsprecher, einen hohen Priester, wie es ihn nie gegeben hat, und der jetzt zu unseren Gunsten treu dieses Amt verrichtet und für dich und für mich bittet und fleht, dass unser Glaube nicht aufhöre. Ein nächster Punkt. Die Treue Gottes spiegelt sich in unserer vom Heiligen Geist gewirkten Heiligung. Da haben wir auch schon das eine und andere gehört, weil wir eben, und zwar auch die Frömmsten unter uns, also auch Gaston, noch Sünder sind, hat der dreieinige Gott den Gläubigen eine Therapie verordnet. Diese Therapie nennen wir Heiligung. Die Heiligung ist keine Option für besonders strebsame Christen, sondern sie ist die logische Konsequenz und Folge unserer Wiedergeburt und Bekehrung. Ja, sie ist Teil unserer vollkommenen Erlösung. Durch den Fürbittedienst unseres Hohenpriesters Jesus wird nun die Heiligung in Gang gesetzt. Umgesetzt wird sie dann konkret in uns durch die Gegenwart des Heiligen Geistes. Unter anderem befasst sich der Heilige Geist mit unserem Problem der Untreue. Die Gläubigen, so schreibt Petrus, die auserwählt sind gemäß der Vorsehung Gottes des Vaters in der Heiligung des Geistes zum Gehorsam. Die auserwählt sind in der Heiligung des Geistes zum Gehorsam. So verordnet Gott auch zugunsten der Gläubigen erzieherische Maßnahmen, die uns letztlich immer zum Wachstum und zur Festigung des Glaubens dienen. So weiter im Hebräerbrief, Kapitel 12, Vers 10, denn jene, das heißt hier die leiblichen Väter, haben uns für wenige Tage gezüchtigt, so wie es ihnen richtig erschien. Er aber, also Gott, zu unserem Besten, damit wir seiner Heiligkeit teilhaftig werden. Zu diesen erzieherischen Maßnahmen gehört dann auch das Aufdecken unserer Sünden, was wir jetzt heute und gestern gehört haben. Seine Treue fordert geradezu auch im Blick auf seine Gerechtigkeit, dass Gott uns in seiner Treue erzieht. Psalm 119, 75. Herr, ich weiß, dass deine Bestimmungen gerecht sind und dass du mich in Treue gedemütigt hast. Letztlich führt uns eben Gottes Erziehung in eine echte und dankbare Freude. Hebräer 12, 11 heißt es weiter: Alle Züchtigung aber scheint uns für den Augenblick nicht zur Freude, sondern zur Traurigkeit zu dienen. Danach aber gibt sie eine friedsame Frucht der Gerechtigkeit denen, die durch sie geübt sind. Nicht nur die sie einfach über sich ergehen lassen, sondern die durch sie geübt sind, die sich also daran beteiligen. Deshalb, wenn die Heiligung auch voll und ganz das Werk des Heiligen Geistes ist, so nie in dem Sinn, dass der Gläubige es einfach über sich ergehen lässt. Durch das aktive Wirken des Heiligen Geistes werden wir selber zum aktiven Wirken getrieben, wie es in Römer 8,14 heißt. Und so müssen wir doch mit Paulus bekennen, diese Stelle 2. Korinther, Kapitel 3, Vers 5 und 6, nicht, dass wir von uns selber aus tüchtig wären, sodass wir uns etwas anrechnen dürften, als käme es aus uns selbst, sondern unsere Tüchtigkeit kommt von Gott, der uns tüchtig gemacht hat, zu Dienern des neuen Bundes, nicht des Buchstabens, sondern des Geistes, denn der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Die Heiligung ist also eine doppelt aktive Heiligung. Der Heilige Geist wirkt mit seiner ganzen Kraft in und durch meine eigenen Bemühungen. Und diese für unseren Verstand nicht wirklich fassbare Realität fasst Paulus in der göttlichen Logik folgendermaßen zusammen, in Philipper Kapitel 2, Vers 12 und 13. Darum, meine Geliebten, verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern. Aber der Satz ist nicht fertig. Denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt nach seinem Wohlgefallen. Verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern. Wir haben von dieser Furcht auch gehört. Aber wo ist die Logik? Denn Gott ist es, der in uns das Wollen wie auch das Vollbringen wirkt. Es ist die göttliche Logik. Und diese Logik wollen wir glauben und darauf vertrauen. Doch die Heiligung erfolgt durch bestimmte Mittel oder Instrumente, die Gott als Werkzeug in seiner Hand einsetzt. Unter anderem die Gemeinschaft der Heiligen. Dazu Hebräer Kapitel 10, Vers 23 bis 25. Lasst uns festhalten am Bekenntnis der Hoffnung, ohne zu wanken, denn er ist treu, der die Verheißung gegeben hat. Und lasst uns aufeinander Acht geben, damit wir uns gegenseitig anspornen zur Liebe und zu guten Werken, indem wir unsere eigene Versammlung nicht verlassen, wie es einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen und das umso mehr, als ihr den Tag herannahen seht. Also die Heiligung ist nicht einfach losgekoppelt von irgendwelchen Mitteln, sondern Gott gebraucht Mittel, sichtbare Mittel, zum Beispiel meine Mitchristen. Kurzum, durch die Tatsache der Heiligung ist uns ein sicheres Zeichen von Gottes Treue gegeben. Nochmals Hebräerbrief, Kapitel 12, Vers 6 und 7. Denn wen der Herr lieb hat, den züchtigt er. Und er schlägt jeden Sohn, den er annimmt. Wenn ihr Züchtigung erduldet, so behandelt euch Gott ja als Söhne und Töchter. Wen der Herr lieb hat, den züchtigt er. Es ist Ausdruck seiner Liebe und seiner Treue. Nun, der nächste Punkt. Die Treue des dreieinigen Gottes führt immer zum Ziel. Wäre Gott nicht treu, so würde niemand gerettet. Psalm 117, Vers 2. Denn seine Gnade ist mächtig über uns und die Treue des Herrn währt ewig. Nie kommt sie ins Wanken. Seine Treue bewahrt uns und lässt uns nicht los, bis wir auch ganz gewiss das Ziel, das himmlische Jerusalem erreicht haben. Und jetzt möchte ich einfach noch so ein paar Verheißungen aus der Bibel nehmen, die wir uns stets vor Augen halten sollten. Und es tut gut, und ich denke, das ist so ein Mittel, wie wir unser Denken auch ändern können, wenn wir diese Wahrheiten hören und sie immer wieder hören, wenn wir sie immer wieder uns vor Augen führen. Ich lese zuerst Johannes Kapitel 10, Vers 27 bis 30. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach. Und ich gebe ihnen ewiges Leben. Und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle. Und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen. Ich und der Vater sind eins. Das sind Verheißungen. Können wir sie glauben? Oder müssen wir eben Buße tun, damit wir glauben können? Eine nächste Stelle im 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 5, Vers 23 und 24. Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch, und euer ganzes Wesen, der Geist, die Seele und der Leib, möge untadelig bewahrt werden bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch beruft. Er wird es auch tun. Hier heißt es ganz eindeutig, dass er uns bewahre auf den Tag der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus hin. Und dann unterstreicht er hier, weil die einen schon wieder denken, ja, vielleicht den Gaston, aber doch nicht mich. Nein, er sagt dir, treu ist der, der euch beruft. Er wird es auch tun. Philipper 1, Vers 6. Da schreibt Paulus in Zuversicht und Gelassenheit, weil ich davon überzeugt bin, dass der, welcher in euch ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird bis auf den Tag Jesu Christi. Er fängt es nicht einfach an. Und jetzt geh mal, schau mal, wie du weiterkommst. Nein, ganz eindeutig, er wird es auch vollenden. Es ist ja sein Werk. Eine nächste Stelle, Römer 8, 31 bis 39. Was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein? Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wer will gegen die Auserwählten Gottes Anklage erheben? Gott ist es doch, der rechtfertigt. Wer will verurteilen? Christus ist es doch, der gestorben ist, ja mehr noch, der auch auferweckt ist, der auch zur Rechten Gottes ist, der auch für uns eintritt. Da kommt es wieder. Der auch für uns eintritt. Ja, wer will uns scheiden von der Liebe des Christus? Drangsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag, wie Schlachtschafe sind wir geachtet. Aber in dem allem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Das ist Heilsgewissheit. Das ist die Verheißung Gottes. Glaube ich sie? Zweiter Thessalonicher, Kapitel 2, Vers 13 und 14. Wir aber sind es Gott schuldig, alle Zeit für euch zu danken, vom Herrn geliebte Brüder, dass Gott euch von Anfang an zur Errettung erwählt hat, in der Heiligung des Geistes und im Glauben an die Wahrheit, wozu er euch berufen hat durch unser Evangelium, damit ihr die Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus erlangt. Es ist uns nicht nur einfach gesagt worden, sondern hier steht eine feste Absicht Gottes dahinter, damit ihr die Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus erlangt. Nicht nur seht und schmeckt, von weit her betrachtet, sondern dass es sie erlangt. Und noch eine letzte Stelle, 1. Petrus, Kapitel 1, Vers 3 bis 9. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverweltlichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird für uns, die wir in der Kraft Gottes bewahrt werden durch den Glauben zu dem Heil, das bereit ist, geoffenbart zu werden in der letzten Zeit. Dann werdet ihr euch jubelnd freuen, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid in mancherlei Anfechtungen, damit die Bewährung eures Glaubens, der viel kostbarer ist als das vergängliche Gold, das noch durchs Feuer erprobt wird, Lob, Ehre und Herrlichkeit zur Folge habe bei der Offenbarung Jesu Christi. Ihn liebt ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt. An ihn glaubt ihr, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht. Und über ihn werdet ihr euch jubelnd freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Endziel eures Glaubens davontragt, die Errettung der Seelen. Das sind die Verheißungen. Das ist die Wahrheit aus Gottes Wort. Glaube ich sie? Wenn ich Mühe habe, es zu glauben, dann haben wir eben die Aufgabe, einander zu ermutigen, ja zu ermahnen und vielleicht eben auch Buße zu tun über meinen Unglauben, mein Misstrauen. So wie schon damals. Kann es sein, dass Gott mir etwas vorenthält? Und ich will zum Schluss noch ein Beispiel erwähnen. Wir haben es schon gehört. Brett hat am gestern Abend das Beispiel von Petrus erwähnt und mir geht es dabei nur noch um etwas. Ja, wenn einer an sich selbst erfahren hat, was es bedeutet, dass Gott treu ist, auch wenn ich untreu bin, so ist das gewiss Petrus. Ja, seine Verleugnung, wir haben es gehört, das ist uns bekannt. Und auch wie Jesus ihn nachher ohne Vorbehalt wieder in den Kreis seiner Jünger hineinnimmt. Wunderbar, diese Geschichte. Doch geht es bei dieser Geschichte nicht nur darum zu sehen, wie Jesus tatsächlich vergibt und wie dann für uns ein Neuanfang immer wieder möglich wird. An der Geschichte des Petrus sehen wir auch, weshalb Petrus überhaupt zur Buße gekommen ist, weshalb er bitterlich weinen konnte, damit dabei aber nicht verzweifeln musste, weshalb er sich nicht verhärtete und vollends von Jesus lossagte. Das alles ist nicht selbstverständlich. Das alles ist ja nicht sein eigener Verdienst. Er war nicht einfach so einsichtiger oder gescheiter als Judas. Der entscheidende Unterschied ist also nicht in seiner eigenen Person, in seiner Erfahrung, in seinem Wissen oder gar in seinem Glauben zu finden. Der entscheidende Unterschied, weshalb seine Untreue ihm nicht zum Verhängnis wurde, liegt allein bei Jesus und seiner Treue. Der entscheidende Unterschied zwischen dem Ausgang der Geschichte von Petrus gegenüber derjenigen von Judas ist in diesem aber einen sehr bedeutungsvollen Wort zu finden. Es sprach aber der Herr, Simon, Simon, siehe, der Satan hat euch begehrt, um euch zu sichten wie den Weizen. Und jetzt kommt's. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du einst umgekehrt bist, so stärke deine Brüder. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Ja, das ist der entscheidende Punkt, dass Jesus für uns bittet. Und in seiner Treue tut er das auch. Ja, und diese Erfahrung hat Petrus enorm geprägt. So schreibt er schließlich auch zum Schluss seines Briefes im ersten Petrusbrief an die Gemeinde und damit auch an dich und auch an mich. Und damit möchte ich schließen. In 1. Petrus Kapitel 5, die Verse 6 bis 11. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Dem widersteht fest im Glauben, in dem Wissen, dass sich die gleichen Leiden erfüllen an eurer Bruderschaft, die in der Welt ist. Der Gott aller Gnade aber, der uns berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus, er selbst möge euch, nachdem ihr eine kurze Zeit gelitten habt, völlig zubereiten, festigen, stärken, gründen. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.